Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 um 7:07. Zu den Religionssendungen von heute begrüßt Sie Olga Rubitschon. Guten Morgen. Drei Themen haben wir heute im Blickpunkt Religion anzubieten. Religion, nein, danke. In Tschechien haben die christlichen Kirchen kaum noch Mitglieder und daran wird wohl auch der Papstbesuch wenig ändern. Der lachende Kapuziner. Der Oltner Stadtpfarrer Hans-Peter Betschart hat ein neues Büchlein mit heiteren Erzählungen veröffentlicht. Und als drittes ein ganz anderes Thema. 2 Jahre nach der Niederschlagung des Aufstands kämpfen buddhistische Mönche und Nonnen in Birma weiterhin für Freiheit und Demokratie. In den Perspektiven um 8:30 geht es um die unmögliche Geschichte, die den Theologen Karl Barth mit der Krankenschwester Charlotte von Kirschbaum verband. Perspektiven um 8:30. Der Papst weilt für 3 Tage zu Besuch in der Tschechischen Republik. Tschechien ist für die katholische Kirche ein steiniger Boden. Das Land gilt als Hochburg des Atheismus. Aus Prag der Bericht von Barbara Schmidt-Matern.
Nein, keine Kirche, kein Glauben. Diese Pragerin hat eine klare Meinung. Aber auch ihrer Freundin bedeuten Religion und Glauben nicht besonders viel.
Jesus, was für eine Frage. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin nicht gläubig.
Tschechien gilt unter den früheren Ostblockstaaten als Hochburg des Atheismus. Nur in Südmähren, einem eher ländlichen Landesteil, sind die Leute besonders gläubig.
Für mich ist das Zeitverschwendung. Gott existiert nicht. Die Leute wollen durch ihren Glauben ein besseres Leben haben, aber mir gelingt das nicht.
So denken viele Tschechen. Nur ein Drittel der Bevölkerung bezeichnet sich als gläubig, die meisten davon sind Katholiken. Miroslav Fiala, ehemaliger Sprecher der tschechischen Bischofskonferenz, erklärt:
Die ältere Generation hat den Jungen keine Erfahrungen übermittelt. So sind die jungen Leute heute desorientiert und suchen in kurzfristigen Vergnügungen einen Sinn.
Konsum und ein starker Hang zum Materialismus würden außerdem die Hinwendung zur Kirche verhindern, glaubt Fiala. Dabei war nach der samtenen Revolution 1989 bei vielen Tschechen Neugier aufgekeimt, doch darauf habe man leider zu passiv reagiert.
Die Kirche, insbesondere die katholische, war nicht vorbereitet auf dieses Interesse der Bevölkerung. Wir hielten uns eher an die älteren Formen der Glaubensvermittlung, was in der heutigen Zeit natürlich nicht ausreichend ist.
Die religiöse Ignoranz der Tschechen hat auch historische Wurzeln. Bis 1918 stand die Kirche fest an der Seite der verhassten Machthaber aus dem Hause Habsburg. Später wurden die Katholiken in der kommunistischen Tschechoslowakei unterdrückt wie kaum irgendwo sonst im damaligen Ostblock, Miroslav Fiala.
Ich saß auch kurz im Gefängnis. Danach habe ich 15 Jahre lang die Prager Metro mitgebaut. Abends und in den Ferien haben wir illegal unsere geistliche Tätigkeit ausgeübt. Und das habe ich bis 1989, bis zur samtenen Revolution getan.
Auch nach der Wende ist das Verhältnis zwischen Staat und Kirche distanziert geblieben. Am stärksten ist das gegenseitige Misstrauen beim Streit um den Veitsdom, der hoch über der Stadt im Innenhof der Prager Burg steht. 1954 war er in Volkseigentum überführt worden. Nach mehreren vergeblichen Klagen vor tschechischen Gerichten will die Kirche diesen Schritt endlich rückgängig machen und dafür notfalls vor den Europäischen Gerichtshof in Straßburg ziehen.
Barbara Schmidt-Matern mit einem Bericht aus Tschechien. Musik. Wer meint, im Christentum gäbe es nichts zu lachen, der kennt den Kapuziner und Oltner Stadtpfarrer Hans-Peter Betschart nicht. Er lacht viel und gerne, auch über sich selber. Diese Woche hat er ein neues Büchlein mit heiteren Erzählungen veröffentlicht. Die Buchvernissage fand an einem ganz besonderen Ort statt, am Lago di Merlo. Lorenz Marti war dabei.
Den Lago di Merlo sucht man auf der Landkarte vergebens. Er liegt nicht im Süden, sondern mitten in der Stadt Olten, im Pfarrhausgarten von St. Martin. Entstanden ist er auf Anregung des Hausherrn des Kapuzinerpfarrers Hans-Peter Betschart.
Mein Pfarrhausgarten, der war wirklich zu groß für mich und den hinteren Teil sehr geschützt zwischen Kirche, Alterszentrum St. Martin und Pfarrhaus. Dort ist ein Garten entstanden, rollstuhlgängig mit Bänken, und in der Mitte ist dieser kleine Teich. Und eines Morgens war auf dem größten Stein beim Teich eine schöne Tafel, Lago di Merlo.
Zu diesem Namen kam der Teich, weil Pater Betschart neben seinen geistlichen Verpflichtungen auch noch den berühmten Kapuziner Merlo aus dem Tessin in die Deutschschweiz importiert.
Vor über 50 Jahren hat unser Frau Corrado in unserem Kapuzinerkloster in Lugano begonnen, diesen Wein anzubauen. Und seither ist der Merlo dei Frati ziemlich bekannt geworden, und ich habe dafür gesorgt, dass er eben auch in der Deutschschweiz ein bisschen Freude macht.
Gut 100 Leute haben sich diese Woche am Lago di Merlo versammelt, um das neue Büchlein von Hans-Peter Betschart zu feiern. Das Grotto im Oltener Pfarrhaus, heitere Erzählungen eines Kapuziners. Werner Deschepper, ehemaliger Kapuzinernovize und Ex-Chefredaktor des Blick, hat in seiner Laudatio Pater Betschart als Don Camillo von Olten charakterisiert. Und tatsächlich sehen viele im heiteren Pfarrer von St. Martin ein frommes Schlitzohr.
Schlitzohrigkeit wird mir gelegentlich vorgeworfen oder nicht selten sogar. Und ich möchte schon versuchen, dass das auch der christlichen Linie entspricht. Also fromm ist da vielleicht eher eine Richtungsangabe.
Ein frommes Schlitzohr, ein Schlawiner, der Oltener Merlo-Kapuziner.
Schlawiner reimt sich ja auf Kapuziner, aber ich denke schon, der altrömische Dichter Horaz hat gesagt, lachend die Wahrheit zu sagen, das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges und hat auch viel mit unserer christlichen Frohbotschaft zu tun.
Zwei Ordensleute erheben die Hände zum Gebet. Der Benediktiner fleht innig, «O Gott, gib mir einen tiefen Glauben!» Der Kapuziner ruft, «O Gott, schenk mir eine Flasche Wein!» Der fromme Benediktiner ist empört. Du ruchloser Frevler, bitte Gott um Gnadengaben, nicht um Alkohol. Der erdgebundene Kapuziner lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Lieber Mitbruder, was regst du dich auf? Du hast keinen Glauben und erbittest ihn von Gott. Ich habe Glauben, aber keinen Wein und möchte eine große Karaffe haben.
Der lachende Kapuziner hat schon mehrere Büchlein mit heiteren Geschichten herausgegeben. Und dies, obwohl in den Ermahnungen des Ordensstifters Franz von Assisi zu lesen steht, wehe jenem Ordensmann, der an müßigen und leeren Worten sein Vergnügen hat und damit die Menschen zum Lachen reizt.
Ja, diese Ermahnung des heiligen Franziskus ist sehr ernsthaft, und ich glaube, die Gefahr besteht immer, dass man oberflächlich wird und vielleicht auch ein bisschen selbstgefällig und eitel. Ich denke, dahin zielt diese Warnung. Andererseits, wenn man eine Medizin mit etwas Honig verabreicht, geht es besser.
In der Stadt Olten unterhielten sich drei Pfarreiverantwortliche über die Verteilung der Opfergaben. Der reformierte Pfarrer sagte, ich halte es so, nach dem Gottesdienst werfe ich alle Kollekteneinnahmen in die Höhe. Was in der Kirche auf der rechten Seite herunterfällt, das gehört dem Herrgott. Was links herunterkommt, das gehört mir. Die christkatholische Pfarrerin meinte, ich mache es ganz ähnlich. Auch ich werfe alle Spenden in die Höhe. Was vorne im Chor herunterfällt, gehört Gott. Was hinten im Kirchenschiff herunterkommt, das gehört mir. Ich halte es ganz genau gleich, sagt der römisch-katholische Kapuzinerpfarrer von St. Martin. Ich werfe alle Opfergaben in die Höhe. Was oben bleibt, gehört dem Herrgott. Was herunterfällt, gehört mir.
Ein ernstes Wort noch zum Schluss. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Büchleins fließen nicht etwa in die Taschen des Pfarrers von St. Martin, sondern in ein Sozialprojekt im Libanon, das von den Schweizer Kapuzinern unterstützt wird.
Wir haben im libanesischen Bürgerkrieg eine Hilfsaktion gegründet, Solidarität Libanon-Schweiz, um Hilfe zu leisten. Und dann nach dem Krieg haben wir ein längerfristiges Projekt realisiert in der Bekaa-Hochebene, die vom Krieg besonders betroffen war. Und in der Stadt Talabaya haben wir ein Sozialzentrum für geistig behinderte Kinder und Jugendliche aufgebaut. Dieses Zentrum braucht natürlich seither immer wieder laufend Unterstützung für den Betrieb und das Büchlein dient, ehrlich gesagt, eben der Spendenakquirierung.
Der Don Camillo von Olten in einem Beitrag von Lorenz Marti. Das Büchlein von Hans-Peter Betscher trägt den Titel »Das Grotto im Oltner Pfarrhaus – Heitere Erzählungen eines Kapuziners« und es ist im Knapp Verlag erschienen. Sie hören den Blickpunkt Religion. Vor 2 Jahren gingen in Birma buddhistische Mönche und Nonnen auf die Straße. Als Anführer einer schnell anwachsenden Protestbewegung forderten sie Freiheit und Demokratie. Das Militärregime schlug die Aufständischen brutal nieder, viele Mönche wurden festgenommen oder umgebracht. Jetzt hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch einen Bericht zur aktuellen Lage der Mönche in Birma vorgelegt. Hier ein Beitrag von Bernd Musch-Borowska.
2 Jahre nach den blutig niedergeschlagenen Demonstrationen gegen die Militärregierung in Birma sind nach Angaben von Human Rights Watch noch mehr als 250 Mönche und Nonnen im Gefängnis. Sie verbüßten teils jahrzehntelange Haftstrafen, heißt es in einem Bericht über den Widerstand der buddhistischen Mönche in Birma. Viele andere hätten die Klöster verlassen und seien entweder in ihren Heimatdörfern untergetaucht oder ins Ausland geflohen, sagte David Mattison, der Asienbeauftragte von Human Rights Watch in Bangkok. Nach unserer Dokumentation waren bis vor kurzem noch 237 Mönche und mehr als 30 Nonnen im Gefängnis. Einige von ihnen wurden in der vergangenen Woche im Rahmen einer Amnestie freigelassen, aber wie viele genau, das wissen wir noch nicht. But again, we're waiting to see what the final figure is. Tausende Mönche mussten seit den Ereignissen vor 2 Jahren ihre Mönchsrobe ablegen und wurden daran gehindert, ihrer zentralen Aufgabe als Vermittler in der birmanischen Gesellschaft nachzugehen, heißt es in dem fast 100 Seiten umfassenden Dokument. Die Militärregierung habe die Überwachung der Klöster verstärkt und zahlreiche von den Mönchen initiierte Projekte zur Gesundheits- und Sozialfürsorge in Rangun und anderen Regionen des Landes stillgelegt, sagte Bertil Lindner, der Birma-Experte und Autor des Berichts. If you look at the monasteries in Rangoon today, wenn man sich die Klöster heute anschaut, dann sieht man, dass die Zahl der Mönche drastisch zurückgegangen ist. In Klöstern, in denen früher noch hunderte Mönche waren, sind heute nur noch einige Dutzend. Es ist schwer zu sagen, wie viele nach Hause gegangen sind und wie viele ermordet wurden. Im Vorfeld der Wahlen im nächsten Jahr wurden die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Klöster verstärkt und die Mönche werden stärker überwacht. Denn die Militärs wissen genau, dass die Mönche oder die Studenten oder beide Gruppen möglicherweise erneut auf die Straße gehen. Im September 2007 waren in Rangun und anderen Städten zehntausende Menschen angeführt von buddhistischen Mönchen auf die Straße gegangen und hatten Freiheit und Demokratie gefordert. Die Militärs gingen gewaltsam gegen die friedlichen Demonstrationen vor und verurteilten die Anführer der Proteste zu teils jahrzehntelangen Haftstrafen. Im nächsten Jahr soll es allgemeine Wahlen in Birma geben, doch David Mattison von Human Rights Watch hat kaum Hoffnung auf eine Verbesserung der politischen Lage in Myanmar, wie Birma offiziell heißt. Es gibt wohl die optimistische Erwartung, dass die Wahlen irgendwelche positiven Veränderungen mit sich bringen werden. Aber wir sind der Meinung, dass dies nicht der Fall sein wird, solange nicht alle politischen Häftlinge in Birma freigelassen wurden und die Mönche wieder ihre Aufgaben wahrnehmen können, das heißt der Bevölkerung spirituellen und sozialen Beistand leisten. Der Widerstand gegen das Militärregime in Birma sei ungebrochen, heißt es in dem Bericht von Human Rights Watch. Die internationale Staatengemeinschaft müsse gemeinsam Druck ausüben, damit sich das Regime ernsthaft für einen politischen Reformprozess einsetze.
Bernd Musch-Borowska. Diese Woche gab US-Außenministerin Hillary Clinton am Rand der UN-Vollversammlung in New York bekannt, dass die USA zusätzlich zu den Sanktionen jetzt das direkte Gespräch mit dem birmesischen Militärregime suchen, um dieses zu glaubhaften demokratischen Reformen zu bewegen. Und jetzt kommen wir noch zu den Kurznachrichten, zusammengestellt von Lorenz Marti.
Enthaltung. Papst Benedikt nimmt nicht an der deutschen Bundestagswahl teil, obwohl er als Josef Ratzinger im Wählerverzeichnis von Pendling bei Regensburg eingetragen ist. Als Oberhaupt des Vatikanstaates macht er sein Kreuz nicht mehr auf Wahlzetteln, sondern nur noch in Gottesdiensten. Gerechtigkeit. Gestern hat die Schweizerische Kommission Justitia et Pax mit einem Gottesdienst in Bern ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Justitia et Pax ist die Stabskommission der Bischofskonferenz für sozialethische Fragen. Die Jubiläumsveranstaltung stand unter dem Motto «Solidarität in Zeichen der Krise». Werbung. Ende Oktober will die Freidenkervereinigung mit einer Plakataktion in der Deutschschweiz den Atheismus propagieren. Die Plakate tragen die Aufschrift «Da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorg dich nicht, genieß das Leben». Diese Botschaft wird aber nicht überall geduldet. Viele öffentliche Verkehrsbetriebe lassen auf ihren Fahrzeugen nur religiös-neutrale Werbung zu. Und die Stadt Luzern wollte das Plakat verbieten, hat sich aber umentschieden, nachdem die Landeskirchen erklärt haben, das Plakat verletze die religiösen Gefühle nicht. Aufbruch. Im Zentrum von Moskau entsteht eines der größten jüdischen Museen der Welt. Es soll das jüdische Leben und die schwierige Geschichte der Juden in Russland dokumentieren. Das sogenannte Museum für Toleranz wird von deutschen Architekten gebaut und soll im Jahr 2012 eröffnet werden.
Und das war der Blickpunkt Religion. Die Redaktion hatte Lorenz Marti.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.